Predigt von Dürr Zickens über die Seligpreisungen aus Matthäus 5, die Versen 3 bis 12. Liebe Geschwister, im Fernsehen sah ich eine Aufnahme eines Jungens, der in einer christlichen Familie aufgenommen worden war. Er sagte einmal: Ich glaube nicht an Gott. Da fragten ihn zwei Mädchen: Glaubst du nicht an Gott? Nein, sagte der Junge. Nun, sagten die Mädchen lachend, dann gehst du zur Hölle. Diese Ausrufe begegnet man auch in unseren Kreisen. Sie sagen dann: Wenn du dich nicht bekehrst, bist du für ewig verloren. Ich bin gekommen, sagte Jesus, um das Verlorene zu suchen. Dann hast du eine andere Einstellung. Und ich möchte heute einmal die Frage stellen: Wie weit ist dein Blickfeld? Und wie weit ist es mit deiner Barmherzigkeit? Wie weit reicht das? Und dabei möchte ich die Seligpreisungen aus Matthäus 5 zur Hand nehmen. Das Wort selig bedeutet inglücklich. Das wird sogar von Gott gesagt, der einige selige Gott. Also ist Gott mit irgendetwas glücklich. Im Griechischen heißt es Makanos. Ich brauche diesen Bibelteil nicht zu lesen, denn jedermann kennt das wohl auswendig. Der Schlüssel dieses Teils ist in dem Wort ihr in Vers 11. Denn über wen wird dies alles gesagt? Über Menschen. Und jetzt möchte ich um Aufmerksamkeit bitten. Im ersten Vers steht, in Vers 3, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Siehst du es? Und auch in Vers 10, ihrer ist das Reich der Himmel. Ich dachte, das sind wie zwei Bücherstützen, wo der Rest dazwischen steht. Reich der Himmel, links und rechts. Als ob es zwei Hände von Gott sind und dazwischen stehen all die Bücher. Und wenn ich dann darum vorbeigehe, denn, meine Lieben, in mir ist bereits das Himmelreich, oder? Denn ich habe keinen Durst mehr und auch keinen Hunger mehr. Und ich bin schon reinen Herzens, dank des Evangeliums. Ich bin schon ein Friedensstifter, dank des Evangeliums. Ich bin schon ein Kind Gottes. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass Jesus dasteht und dann diese Dinge erzählt und von diesem Berg aus über die Welt hinausschaut. Er sagt oft: Ich bin in diese Welt gekommen. Im Griechischen steht Kosmos, also beinhaltet das schon etwas. Für den ganzen Kosmos ist Jesus gekommen. Jetzt fangen wir einfach an mit den Seligpreisungen und im ersten Vers heißt es: Glückselig die Armen im Geist. Wer sind diese? Du kannst auch lesen: Arm an Geist. Früher hat man gesagt, das sind die Gehandicapten. Kennst du sie? Wenn du arm bist, hast du irgendwie einen Mangel. Es ist eine Aussage entlehnt in der Bibel an Bettlerei. Sie sind so abhängig von anderen. Wenn du jemand siehst, der bettelt um Aufmerksamkeit, irritiert dich das oder stört es dich nicht? Ja, ich nehme einfach ein Beispiel. Viele haben sich geistlich nicht entwickeln können. Und es gibt davon Hunderttausenden. Denn wir leben in einer Diktatur. Ja, und sind geistlich arm. Denke einmal an die früh verstorbenen Kinder oder geistlich Zurückgebliebene. Und manche sind doppelt gehandicapt. Und dann die psychiatrischen Patienten, die nicht mal mehr wissen, was Licht ist. Sie haben keine Geisteskraft mehr. Sie haben es nicht mehr aus sich selbst. Denke einmal an die Opfer der Diktatur in der Vergangenheit. Die dürften überhaupt selbst nicht denken. Nun, wenn das nicht arm ist, es sind Menschen, die Unterstützung brauchen. Sie brauchen Hilfen, denn alleine schaffen sie es nicht. Du kannst sie befreien von bösen Geistern. Das ist möglich. Du kannst ihnen neues Leben geben. Das Himmelreich, das in dir ist, ist für sie. Das ist dein Angebot an die Armen im Geist. Ja, und Einsamkeit? Denke einmal an Einsamkeit. Echte Einsamkeit. Dafür gibt es ein gutes Wort. Das ist geisttötend. Nun, das ist arm und das ist abscheulich. Menschen, die ganz in sich selbst gekehrt sind. Ach, wie bekommt man sie da raus? Und dann das liebevolle Gesicht von Jesus, das mich immer wieder bewegt. Für sie, sagte er, ist das Himmelreich. Sie glauben nichts. Es sind Menschen, sie brauchen nicht zu wählen für Jesus. Nein, gib ihnen etwas. Schon Aufmerksamkeit bewirkt etwas. Dort war Jesus auch immer zu finden, bei solchen Menschen. Denn in Jesaja 57, Vers 15 steht ganz deutlich: Ich wohne bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Sie sind geschlagen und das Leben ist nur noch ein Scherbenhaufen. Da geht Gott hin. Den Reichen der Erde kann er nichts erzählen. Und wo wohnt Gott? Das sagt Jesaja, er wohnt im Himmel und bei den Zerschlagenen im Geist. Also, wo müssen wir Jesus suchen, als Bild vom Vater? Bei denen, die zerschlagen sind und die Gebeugten. Die Menschen, die ja von allen Seiten verurteilt werden, zum Beispiel durch die Nachbarschaft, die Zöllner, die Huren. Dort fing er ein Gespräch an. Und was die Umstehenden sagten, war ihm total egal. Ich suche die Zerschlagenen im Geist und die Enttäuschten. Ja, viele Geschichten gibt es. Alles menschliche Geschichten. Viele Bücher. Jetzt in Vers 4. Selig die Trauernden. Wie viele Menschen gibt es, die trauern? Nicht die Verwöhnten, die ihren Willen nicht bekommen, sondern die wirklich trauern. Und ein modernes Wort dafür ist depressiv. Niedergebeugt bedeutet das. Dann gibt es eine Kraft, die ihn von oben her nach unten drückt. Denn echte Trauer kann sehr tief sitzen. Das sinkt man nicht einfach weg, sondern dafür braucht es Zeit. Trauerverarbeitung. Es geht hier nicht über Kläger oder Meckerer. Trauer hat immer zu tun mit Verlust. Also, könnte Gott wohl einmal, was das betrifft, in Trauer sein? Kennt Gott Traurigkeit? Jesus weinte. Könnte der Vater schon mal geweint haben? Ich habe vor einigen Monaten darüber nachgedacht und ich denke darüber nach, um einmal eine Predigt über die Trauer von Gott zu halten. Es steht nämlich in Psalm 95, Vers 10. 40 Jahre fand ich Ekel vor diesem Geschlecht über das Volk Israel in der Wüste. Und in 1. Mose 6, Vers 5 und 6 steht sogar, dass er enttäuscht war von den Menschen und in seinem Herzen bekümmerte es ihn. Aber hier in unserem Text geht es um traurige Menschen. Und was kannst du verlieren? Ich finde, eine der schlimmsten Formen von Verlust ist der Verlust eines geliebten Menschen. Egal ob Kind, Mann oder Frau. Darum ist der Tod so ein greulicher Feind. Und darum ist der Tod auch überwunden. Aber diese Trauer, einen Geliebten zu verlieren, Haus und Herd zu verlieren, ist auch schlimm. Keinen sicheren Platz zu haben. Und was ich auch oft bemerke, das ist, dass Menschen sich selbst verlieren. Der Verlust der eigenen Identität. Das ist schlimm. Und dann spielt man oft die Rolle eines anderen. Du denkst dann, wenn ich es so mache, zähle ich auch wieder mit. Aber deine Identität ist so wertvoll. Wenn du die nicht mehr hast, geht auch dein Selbstrespekt zugrunde. Man sieht es heute unter jüngeren Menschen sehr oft. Und heute gibt es dafür ein neues Wort, Identitätsdiebstahl. Und geistlich gesprochen macht der Teufel das mit dir. Denn der will nicht, dass du bist, wer du wirklich bist. Und das ist nun gerade die Beschreibung für Gott. Ich bin, der ich bin. Und er will gerne Menschen haben, die auch sind, wer sie sind. Und denke einmal an all die Opfer der Tyrannei, der Menschenhandel, die Naturkatastrophen, die Menschen, die ausgebeutet sind, auch in unserem Land, und die Opfer des Holocaust und auch die Geschichte, die Kirchengeschichte, welch ein Elend über die Inquisition, die Verfolgungen und dann die sogenannten Ketzer, die verbrannt sind. Und Angst vor der Hölle. Wie viele Trauernde hat das verursacht? Die ganze Geschichte steht voll von trauernden und weinenden Menschen. So viele. Aber steht da, sie werden getröstet werden. Und da steht das Wort, das wir verwenden für den Heiligen Geist. Und dieser Tröster ist wirksam in uns. Also sind wir gerufen, um ihm beizustehen. Lesen nun Psalm 56, Vers 9. Es geht hier über die Trauernden und dann sagt jemand ohne Haus und Herd, meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen. Wie findest du das von Gott? Dass er aufschreibt, während du umherirrst. Die Bücher zwischen den Bücherstützen sind Biografien, Lebensgeschichten. Findest du das nicht barmherzig von unserem Gott? Dass er aufschreibt, was dir geschah, und dann auch nach gieße meine Tränen in deinem Schlauch. Mit anderen Worten, willst du sie bewahren? Und das macht er. Wie viele Krüge werden, wie man so sagt, bei Gott im Hause stehen? Alle diese Opfer, Millionen Krüge, das ist der Trost für alle die Menschen. Denn es wird einmal die Begleichung geben. Denn sie werden bewahrt, die Tränen, bis die Krüge geleert werden. Und dann kommt der Ausgleich. Dann geschieht da endlich Gerechtigkeit. Also dieses elende Unrecht der Stärkeren. Ich finde, dass der Stärke die Pflicht hat, es für die Schwachen aufzunehmen. Ja, wenn du also sagst, ich bin stark im Herrn, dann zeigt sich das dadurch aus, dass du das Schwächste unterstützt. Aber es kann auch in kleinen Kreisen, das Recht der Stärksten in Familien, Arbeitssituationen. Denke einmal an sektarische Gemeinden, wo nur einer das Sagen hat. Ist schon schlimm. Und diese Gewalt, worunter Menschen leiden, das ist fast so wie in den Tagen vor der Sündflut. Durch und durch pervers und nur noch beschäftigt mit Gewalt und Äußerlichkeiten in der Welt. Also wirst du aufgerufen, um sie zu ermutigen. Und da du sehr viele Mäntel hast, bekleidest du sie alle mit dem Mantel der Liebe Gottes. Und du wirst sehen, was mit diesen Menschen geschieht. All diese Worte des Trostes über die Zukunft also sind ausgesprochen über Menschen. Vers 5. Die Sanftmütigen. Das bist du schon. Ja, dank sei dem Königreich Gottes bist du sanftmütig geworden. Sanft von Gemut bedeutet das. Es hat sich schon herumgesprochen, wie freundlich du im Umgang bist. Lerne von mir, sagte Jesus, dass ich sanftmütig bin. Ja, und es gibt auf der Erde auch ganz viele sanftmütige Menschen. Du kennst sie bestimmt aus deiner Nachbarschaft. Freundliche Menschen. Echt sanftmütig. Sie sind unauffällig. Siehe mal, wir sind Erben eines himmlischen Königreichs. Und von den Sanftmütigen wird gesagt, ihr werdet das Land erben. Bessere Könige und Präsidenten kann ich mir nicht vorstellen. Du wirst es einmal in deiner Bewerbung schreiben. Ich habe diese und diese Ausbildung gemacht und zum Schluss, und ich bin sanftmütig und demütig vom Herzen. Stimmt das, wenn du Ehrgeiz hast? Ja, das wird nämlich oft nicht bewertet. Das zählt nicht mit. In Lukas 16, Vers 15 heißt es, was unter den Menschen hoch ist, sagte Jesus, ist ein Gräuel vor Gott. Also was niedrig ist bei Menschen, ist Gott wohlgefälliger. Es geht hier einfach um Menschen. Und sie gehen nicht einmal zur Kirche, nein. Was war die Glaubensüberzeugung des barmherzigen Samariters? Ja, gute Frage. Es sind keine Herrscher, die Sanftmütigen. Es sind Verwalter. Ja, und sie werden in der Zukunft eingesetzt. Sie werden das Land erben. In bessere Händen kann es nicht kommen. Vers 6. Wie viele Menschen hungern und dursten nach Gerechtigkeit? Wie viele in dieser Zeit? So viele. Die Gewalt nimmt zu. Und es sind viele Menschen, die sagen, wo ist die Gerechtigkeit? Ich bekomme sie nicht. Sie betrügen mich und beschummeln mich, wo es nur geht. Denke einmal an die Menschen, die kämpfen für die Menschenrechten. Die werden oft ausgelacht und bekämpft. Das ist oft das Schicksal von Menschen, die kämpfen um Gerechtigkeit. Sie werden misshandelt. Es ist furchtbar. Sie haben das Recht auf ein ungestörtes Leben, denn das ist Leben. Ja, sieh mal, ich wandle schon in der Gerechtigkeit, endlich, endlich, seit ich die Gedankenwelt von dem Vater kennengelernt habe. Schön. Nun, sagte Jesus, wenn jemand von dir dein Unterkleid nehmen will, dem überlass ihm auch den Mantel. Jesus sagte solche Dinge, Matthäus 5, Vers 40. Dann kann man dich nicht mehr verletzen, denn die Gerechtigkeit ist innerlich, das hatte Jesus auch. Sie haben ihm alles genommen, auch seine Kleidung. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum Jesus keine Traumas hatte, nach so einem abscheulichen Leidensweg? Denn diese Leute werden gesättigt werden, die hungern und die dürsten nach Gerechtigkeit. Wir dürfen ihnen die Gerechtigkeit Gottes geben. Und wo sie gehindert worden sind, das wird einmal gut werden. Ja, denke einmal an die Propheten. Was haben sie Unrecht ertragen müssen? Und jetzt sage ich es anders. Was haben sie Unrecht ertragen? Wie ist das möglich? Dann müssten sie ein Geheimnis in sich selbst gehabt haben, wodurch sie das alles ertragen konnten. Jesus, unschuldig umgebracht. Denke an Johannes auf Patmos. Er wurde angeblich geröstet. Petrus gekreuzigt mit dem Kopf nach unten. Paulus umgebracht und die Propheten aus dem Alten Testament. Gräuliche Dinge sind geschehen. Und doch gab es etwas, wodurch sie stehen blieben. Aus welchem Grunde ist Jesus gestorben? Nach dem Gesetz. In Johannes 19, Vers 7 steht es, wir haben ein Gesetz, Gesetz wurde gesagt, und nach dem Gesetz muss er sterben. Auch wenn sie gestorben sind, denn wo sind alle diese Menschen, die gestorben sind, hingegangen? Auch noch im Totenreich. Haben sie dort ihr Recht bekommen? Werden sie dort getröstet? Oh nein. Aber sie werden einmal gesättigt werden. Ich sage schon mal in Gedanken, warte mal ab, wir kommen. Ja, die ganze Schöpfung seufzt und kracht, aber sie wartet. Und weißt du, warum sie so seufzt? Das sind die Wehen. Weil Menschen offenbar werden, die das Himmelreich in sich haben. Die können trösten. Die können Gerechtigkeit geben. Denke noch einmal an alle die barmherzigen Menschen. Es gibt viele barmherzige Menschen. Sie kümmern sich um die Bedürftigen. Wir kennen Menschen in unserer Stadt. Sie glauben nichts, aber sie sind so barmherzig, so mitfühlend. Sie erbarmen sich über die Mitmenschen. Und dann wird ihnen Barmherzigkeit widerfahren. Es gibt noch so viele barmherzige Menschen und sie machen es so gut. Ich sah einmal eine Dokumentation über ein Fräulein X und es ging über Titelträger, Baronen und noch viel mehr. Und das Fräulein war so nüchtern und sagte, die Titel sagen mir überhaupt nichts. Es sagt auch nichts aus. Der einzige Titel, den ich schön finden würde, sagte sie, wenn hinter meinem Namen in der Todesanzeige stehen würde, G.M. Guter Mensch. Ich fand es wunderbar. Ich dachte, Mädel, du hast es verstanden. Denn du bist ein Mitmensch. Ja, ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Weißt du, wie Jesus sie nennt? Meine Schafe. Sie sind überall, aber sie sind zerstreut. Und wenn sie gestorben sind und sie kannten dieses Evangelium nicht, dann wird ihnen Barmherzigkeit widerfahren. Und wir werden schließlich sagen, willkommen, ihr Barmherzigen, denn für euch ist das Himmelreich. Denke einmal an die, die reinen Herzen sind. Vers 8. Denn wir sehen Gott schon, aber sie noch nicht. Hier wird über die Reinheit der Herzen auf der Erde gesprochen. Das sind die Menschen, die rein leben wollen. Sie führen ein gewissenhaftes Leben. Es gibt eine Menge Christen, die können sogar an denen ein Beispiel nehmen, oder? Reinen Herzens. Ist es nicht wunderbar? Reine Menschen, sie sind ehrlich. Das war für mich, bevor ich den Herrn kennenlernte, ein Gesetz im Schulwesen. Ich wollte ganz ehrlich sein, meinen Schülern gegenüber. Wenn ich einen Fehler machte, dürften sie mich darauf aufmerksam machen und ich hatte es in Ordnung gebracht. Ehrlich sein, ein Grundprinzip. Und später bekam ich einen Kollegen mit genau den gleichen Prinzipien. Und er glaubte gar nichts. ein überzeugter Atheist. Ich sagte nun, das haben wir wenigstens gemeinsam. Und ich dachte, eines Tages wirst du deinen himmlischen Vater sehen. Es sind Menschen, die rein sind in ihrem Denken. Es sind echte Menschen, genauso wie Adam und Eva, die auch rein und lauter waren. Was für ein schöner Satz von Jesus. Und ich kann mir vorstellen, dass er Tränen in seine Augen hatte, als er das sagte. Solche Menschen, sie werden einmal Gott sehen, sagte er zu seinen Jüngern. Ja, und wie denkst du über die Friedensstifter? Nun, es gibt endlose Geschichten über politische Zustände, aber darüber rede ich nicht. Friedensstifter, von einem Psychiater hörte ich einmal, dass er sagte, wenn ich die Menschen nicht lieben würde, wäre meine Therapie wertlos. Ja, ich liebe die Menschen. Nun, Frieden stiften. Ich möchte es ganz persönlich fragen. Hast du Frieden mit dir selbst? Hast du das wirklich? Bin ich froh mit mir selbst, so wie Gott auch froh ist mit mir? Friedensstifter sind Menschen, die dich bestätigen in deiner Identität, damit du Frieden behältst mit dir selbst. Denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Aber ich bin das schon. Wer nennt sie dann Kinder Gottes? Wer darf das tun? Die Leute, die dich bestätigen, die einfach froh sind mit dir, sie glauben, vielleicht nichts und haben den Mut schon aufgegeben, wegen all diesen Zank um die Bibel. Sie bestätigen dich in deiner Existenz. Ja, Frieden hat auch mit Versöhnung zu tun. Bist du versöhnt mit dir selbst? Das ist der Anfang vom Frieden. Versöhnen heißt auch zusammenbringen. All diese Geteiltheit in dir selbst. Wenn du aus vielen Fragmenten bestehst, ist das ein Elend, aber sie gehören zusammen. Jemand sagte einmal, ich bestehe aus vielen Teilen des Zweifels, aber meine Frau hält mich zusammen. Ein geteiltes Herz, darüber lese ich auch etwas in der Bibel. Dann ist etwas geteilt, und wenn das wieder zusammengebracht wird, dann wird es wieder ein Ganzes. Und dann haben wir wieder Shalom, Frieden. Ja, das Einssein. Und wie viele Menschen werden nicht verfolgt um der Gerechtigkeit willen heutzutage? Setzt du dich ein für Menschenrechte? Dann wirst du Verfolgung erleben. Wenn du dich einsetzt für Ärzte ohne Grenzen, kannst du entführt oder erschossen werden. Die das Gute tun wollen und Hilfe leisten wollen, werden einfach getötet. Wenn du jetzt noch nicht glaubst, dass der Teufel existiert, dann weiß ich es auch nicht mehr. Für die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten ist das Himmelreich. Sie setzen sich ein für eine gute Sache. Und wie viele haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und es dafür hingegeben? Ja, das sind auch Kandidaten für das Himmelreich. Da sind sie. Also wie groß ist die Barmherzigkeit Gottes? Die ist endlos. Ich kann das Maß davon, die Reichweite überhaupt nicht erfassen. Zusammenfassung der Verse 3 bis 10. All diese tröstende Worte sind für die Menschen auf der Erde. Und wenn schließlich die Bücher geöffnet werden, das dürfen wir tun, dann lesen wir alle Lebensgeschichten von Menschen. Und nun kommt ein merkwürdiger Satz. Jesus schaut herum, nachdem er die wunderbaren Verheißungen von Gottes Barmherzigkeit ausgesprochen hat, und sieht seine eigenen Menschen an und sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Die anderen nenne ich alle glückselig, aber ihr seid aus einem anderen Grund sehr glücklich. Denn sieh mal, schmähen, verfolgen und lügen, das haben die Menschen dort erlebt. Aber wenn sie es mit dir tun, sagte Jesus, selig bist du. Freut euch, wenn sie lügnerisch über dich reden. Sieh mal, wenn ich etwas Böses tue und leiden muss, dann ist das meine Schuld. Ja, dass niemand von euch leiden müssen wie ein Dieb, sagte Petrus. Denn das ist kein Leiden um Christi willen. Du bist einfach selbst dumm gewesen. Aber wenn du einmal beschuldigt wirst, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, kennst du das? Und dann sagt Jesus, sei froh. Und ich frage mich, ob du dann auch wirklich froh bist. Wenn sie Lügen verbreiten über dich, was überhaupt nicht stimmt, was denn? Wenn du nun falsch beschuldigt wirst, wehrst du dich, oder? Sofort in die Verteidigung gehen. Wie sieht das aus? Was hätte Jesus nicht alles sagen müssen, als ihm das geschah? Und die Apostel, sie wurden immer falsch beschuldigt. Falsche Zeugnisse. Wirst du böse? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Bleibst du böse oder bleibst du gut? Ja, ich stelle dir die Frage. Ja, es war das Schicksal von Jesus. Was haben sie ihn verspottet? Was haben sie über ihn gelacht? Kennst du diesen Mann aus Nazareth? Der denkt, der Messias zu sein. So etwas. Und was wird über Gott nicht viel gelacht? Du kannst kein Kabarett sehen, wo man nicht über ihn spricht. Ja, über Gott und Jesus, echt. Also falsche Beschuldigungen. Dann ist die Frage, wie reagierst du darauf? Das ist die Frage. Wenn du immer gute Absichten hast, ob es nun über das Evangelium ist oder nicht, und dein Gewissen ist in Ordnung, und sie sagen etwas über dich, was überhaupt nicht stimmt, dann bleibt deine eigene Rechtschaffenheit rein. Und das hält dich aufrecht. Denn wir singen schon mal, Gott kennt mich, aber du singst es manchmal so oberflächlich. Es geht um deine Rechtschaffenheit. Danach wirst du beurteilt, auch in der Welt. Wie bist du als Nachbar, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber? Wie bist du? Ja, also nicht immer damit beschäftigt zu sein, wie ich bei den Leuten ankomme. Nein, wie bist du? Sonst bist du immer noch damit beschäftigt, dein Bestes zu tun, um von den Leuten akzeptiert zu werden. Schade um all diese Energie. Es gibt ein Wort in der Bibel, in Apostelgeschichte, und es kommt nur einmal in der Bibel vor. Es heißt Apokatastasis und ist übersetzt mit der Wiederherstellung aller Dinge. Alle, das ist zu viel. Alle Dinge werden einmal wiederhergestellt. Und diese Dinge, das fängt bei den Menschen an. Das sind die schönsten Dinge. Alle Menschen werden einmal wieder aufgerichtet. Alles, was verloren ist, wird aufgesucht. Alles, worüber du traurig warst, worüber du Kummer hattest, was dir entwendet wurde, es wird alles wieder gesucht und gefunden. Findest du das nicht großartig, alle Dinge? Das erweitert deinen Blick. Und im Wörterbuch habe ich dieses Wort auch gesucht. Und da steht Rückkehr in den ursprünglichen Zustand. Dann werde ich ganz still. Gott, was ist das so schön, sagte ich zu ihm. Ja, zurückkehren in den ursprünglichen Zustand. Da hast du den Schöpfer und den neuen Schöpfer. In Johannes 5, Vers 28 steht, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, das heißt der Moment, sagte Jesus, in der alle, die in den Gräbern sind, und die Gräber, das sind die Zellen im Totenreich und nicht die Friedhöfen überall in der Welt, ja, und sie werden seine Stimme hören. Jesus' Stimme, aber die kommt aus unserem Mund, ja. Denn wir dürfen am Ende des tausendjährigen Reiches und wir haben die Schlüssel vom Tod und Totenreich. Werden alle Menschen auferstehen und das sind sehr viele, Milliarden. Wie das genau geht, werden wir dann wohl sehen. Aber sie werden alle auferstehen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Der reinste und größte Gangster, alle werden auferstehen. Denn wir haben die Gefängnistüren, wir haben die Schlüssel geöffnet. Und Leute, kommt heraus. Euer Leiden ist beendet. Es ist vorbei. Alle eure Wunden, die ungeheilt geblieben sind, wir werden euch trösten. Wir können euch trösten, denn wir haben den Tröster in uns. Komm hinein in das Königreich unseres Vaters. Hunderttausende Menschen strömen heraus, um in das Himmelreich hineinzugehen. Was für einen Tag wird das sein, wenn jedermann aufsteht. Und da stehen sie und sitzen sie und dann werden die Bücher geöffnet. Wie findest du das? Sieh mal, wir stehen im Buch des Lebens. Wir werden nicht mehr gerichtet. Weißt du nicht, sagte Paulus, dass ihr die Welt richten werdet? 1. Korinther 6, Vers 2, mit anderen Worten, das ist das jüngste Gericht. Darüber gibt es schon viele unheimliche, düstere Geschichten. Über das jüngste Gericht mit Fegefeuer und Hölle. Es ist furchtbar. Kein bisschen Barmherzigkeit. Und dort stehen sie, herausgegangen, endlich, nach vielen Jahrhunderten Gefangenschaft. Auferstehen zum Leben. Die Menschen, die das Gute getan haben, sie werden alle für selig erklärt. Komm herein. Und was haben wir dazu getan? Das ist doch egal. Du bist ein guter Mensch gewesen. Komme nur. Und du hast so viel gelitten. Komme rein. Und du bist nur einen Tag alt geworden. Komme rein. Alles, was verletzt ist, was unterdrückt ist, sie strömen hinaus aus der Gefangenschaft. Die Auferstehung zum Leben, ja, und es gibt auch böse Menschen dazwischen. Nun, die werden gerichtet. Aber alle diese Biografien, alle diese Bücher, sie werden geöffnet. Und du darfst sie lesen und du sagst, Mensch, was hast du alles erlebt? Komm rein. Du hast kein Leben gehabt auf Erden. Komm rein. Ist das nicht schön? Verlangst du danach, nach diesem Tag? Dann bist du schon etwas weniger mit dir selbst beschäftigt und etwas mehr mit deinen Mitmenschen. Ja, ich hoffe, dass dich das etwas inspiriert, dass du beschäftigt bist mit diesen Dingen, denn sonst findest du niemals ein Ende. Sonst sagst du, ach, nach meinem Tod werden wir mal sehen. Schade, Mann. Hier drum geht es. Ich werde so sagen, von Jesus wird gesagt, dass er der König der Könige ist und der Herr der Herren. Nur hier sitzen nun die Könige und die Herren und Damen. Aber du darfst ihn auch den Richter der Richter nennen. Wir dürfen sie beurteilen. Es wird eine Freude sein, um all diese Menschen für selig zu erklären, glücklich zu machen, zu trösten, zu helfen. Den Krug zu nehmen und zu sagen, erzähle man, Mann, wo liegt deine Trauer? Erzähle, dann kannst du von ihren Augen die Tränen abwischen. Das darfst du tun. Lebensbeschreibung nach Lebensbeschreibung. Was ist das Blickfeld von Gottes Barmherzigkeit doch unendlich weit? Und darauf wartet die ganze Schöpfung, die sichtbare und die unsichtbare Welt, mit einem sehnsüchtigen Harren nach diesem Tag von Gott, um seine Herrlichkeit in uns zu offenbaren. Römer 8, Vers 18 bis 22. Das Leiden kommt vorher, denn wir haben einen abscheulichen Gegner. Aber bei jeder Erfüllung einer Verheißung werden Wehen vorabgehen. Das hat mit Geburt und Offenbarung des Christus in uns zu tun. Bleibe eifrig im Geist, geduldig in Anfechtungen, denn Gott hat seine Hoffnung auf Menschen gesetzt. Amen. Vater, lehre uns, so zu sein wie du, barmherzig und gnädig, damit deine Wille geschieht und dein Königreich kommt. Amen.